ganz kurz, Mitochondrien. Warum sind die so wichtig?
Das Niacin, ich habe vorher gesagt, das hat so seine Tücken ein bisschen. Weil wenn man das zu viel nimmt, dann kriegt man Red Flush. Wird man ganz rot im Gesicht, wie ein Krebs.
Und da kommt dieses NMN auch ins Spiel, oder?
Jetzt noch ein Punkt, weil es nämlich super gehypt auch wird und ja, wo ich relativ viel auch Nachfrage von den Patienten sehe, NAD-Infusionen.
Willkommen zu Beyond Lifespan, dein Fast Track zu mehr Gesundheit. Hier brechen wir die Grenzen des Altbekannten auf und erforschen, wie wir länger und gesünder leben können. Zusammen mit Experten in den Bereichen Medizin, Biohacking, Supplements und Co. tauchen wir tief in die Geheimnisse der Longevity-Forschung ein. Entdecke mit uns innovative Ansätze, bahnbrechende Behandlungen und praktische Tipps, die dir helfen, die Kontrolle über deine Gesundheit zu übernehmen. Viel Spaß mit dieser Folge.
Hallo Dominik, wie geht's dir heute?
Hallo Gerd, ja, ich freue mich schon wieder auf unsere nächste Folge hier. Mir geht's gut, wir haben ein spannendes Thema heute wieder uns vorgenommen, oder?
Ja, nach der letzten Folge, wie oft hast du kalt geduscht, Hand aufs Herz?
Ach, aber ich kann das nicht, es ist wirklich, ich bin so kälteempfindlich mittlerweile, ich habe es vorher schon mal erzählt, gell?
Ja.
Ah, es ist mit jedem Lebensjahr jetzt für mich schwieriger, die Kälte. Ich glaube, ich muss bald irgendwie ins Warme. Du bist in Spanien im Überwintern, ich brauche, glaube ich, noch was Wärmeres.
Ja, aber auch da dusche ich kalt.
Kannst du, ja.
Hey, Mensch.
Nein, du machst das fantastisch.
Wir müssen darüber reden.
Machst du fantastisch. Ich kann auch nicht Wim Hof-mäßig in der Unterhose in Schnee. Also all das ist mir, bleibt mir verschlossen an Langlebigkeitstools.
Okay, aber
das ist für mich ganz schwierig, die Kälte.
Du hast ja genug andere Langlebigkeitstools. Und heute reden wir wieder über eine Reihe von Langlebigkeitstools.
Ich bin großer Fan.
Liebe Zuschauerinnen und liebe Zuschauer, heute ist Energiestoffwechsel Teil 2 quasi. Letztes Mal haben wir ja intensiv über die Mitochondrien gesprochen und darauf wollen wir nochmal eingehen. Vielleicht, um alle wieder abzuholen, ganz kurz, Mitochondrien. Warum sind die so wichtig?
Energieerzeuger Nummer 1.
Ja.
Sehr schnell in der Schusslinie, wenn es um altersassoziierte Probleme der Zellfunktion geht. Also müssen wir besonders aufpassen drauf, dass die funktionieren. Wir brauchen hier Mitochondrien-Booster, das heißt, wir brauchen Supplements, die uns helfen. Eins davon ist ganz groß heute hier im Gespräch, also alles, was NAD boostet. Das kann man eben machen, abseits der Supplements auch durch Fasten, gewisse Trainingsarten, die uns hier helfen, Stichwort HIIT-Training. Ja, und ansonsten kann man nur sagen, dass das Mitochondrium ja eigentlich das Organell ist, was uns jung und fit hält. Wenn man eins auswählen müsste, ist es meiner Meinung nach das Wichtigste.
Mhm. Und habt ihr es gemerkt? Kälte hat er wieder weggelassen. Aber die hilft auch,
ja,
Mitochondrien.
Das stimmt leider. Die Kälte hilft auch. Genau. Ich muss zugeben.
Ja, ja.
Es ist so.
Und wir haben das letzte Mal auch gesprochen über ein, ja, quasi so ein Wunderenzym, ne? Das über 500 Prozesse im Körper steuern kann. Und auf das Enzym, Coenzym, wollen wir heute ein bisschen näher eingehen. Und das ist NAD.
NAD ausgesprochen Nicotinamid-Adenin-Dinukleotid. Also auch wieder ein super Name. Ist ein Coenzym, was in fast jedem Organismus zu finden ist. Jetzt fragt man sich, was heißt das Coenzym, was ist das eigentlich? Coenzym sind kleine organische Moleküle. Man kann sich das ein bisschen vorstellen wie Vitamine vielleicht. Also man braucht sie dringend. Sie arbeiten mit Enzymen zusammen. Man kann sich das ein bisschen vorstellen wie den Co-Pilot vom Enzym, der das Enzym auf Kurs hält. Und NAD ist ein sehr wichtiges Co-Piloten-Enzym. Nämlich hauptsächlich auch im Mitochondrium. Und es entlastet unsere Piloten dort, unsere Atmungskette und steuert diese auch zum Teil an. Das heißt, wir brauchen das wirklich für hunderte von Prozessen. Du hast das gesagt, über 500 sind hier an der Zahl an enzymatischen Reaktionen, die wir unterstützen mit NAD. Und die wichtigsten sind eben Energieproduktion, haben wir gesagt, Atmungskette, aber auch Reparaturvorgänge an der DNA, die hier zwingend notwendig sind für unsere Zellfunktion, um die Zellfunktion zu erhalten. NAD ist an Redoxreaktionen beteiligt. Redoxreaktion hat man vielleicht auch im Chemieunterricht gehört und vielleicht noch im Ohr. Steht für Reduktion und Oxidation und beschreibt einen Typ von chemischen Reaktionen, bei dem ein Reaktionspartner Elektronen an einen anderen abgibt. Ja, das heißt also die negativen Ladungen hier abgibt. Das ist also der Grundsatz dieser Redoxreaktionen. Und diese Art des chemischen Tauschhandels spielt eben bei Verbrennungs- und Stoffwechselvorgängen eine große Rolle. Und eben in der Pyrotechnik zum Beispiel, ne? Also Knallgasreaktion, haben wir letztes Mal schon ein bisschen beleuchtet, gell? Ist das eine relevante Art der, ja, der Chemie. Ja, also so einmal zum Einstieg ein bisschen NAD-Perspektive, würde ich sagen. Also
das heißt Molekül. Also NAD, ohne die käme unser gesamter Energiestoffwechsel zum Erliegen.
So ist es, also ohne NAD keine Energie. Kann man sich merken. Es reimt sich ja fast noch.
Jetzt muss man sich ja logischerweise die Frage stellen, wir brauchen diese NAD, wo kommt es denn her? Du hast es eben auch ein bisschen Enzyme mit Vitaminen verglichen. Kann der Körper das selber produzieren oder muss es immer von außen zugeführt werden?
Vorab kleine Warnung hier, also der NAD-Stoffwechsel, der ist relativ kompliziert. Wir haben euch deswegen ein Diagramm erstellt und das auch in die Shownotes verlinkt, dann kann man das ein bisschen nachverfolgen, was wir da erzählen. Also grundsätzlich gibt es drei Pfade, wie NAD synthetisiert wird. Zuführen kann man es nicht wirklich gut. Mhm. Vorstufen sind da eher gefragt, kommen wir später noch dazu. Also es wird ständig neu zusammengesetzt in der Zelle oder recycelt. Drei verschiedene Wege gibt es. Pro Person kommen etwa 3 Gramm NAD vor. Also wenn wir jetzt die drei Pfade, wie wir NAD produzieren in der Zelle uns ansehen, dann gibt es das erste Mal den De Novo. Also das ist Lateinisch für von Neuem, also aus nichts heraus, das kann man sagen. Ja? Also nicht ganz nichts, man braucht natürlich schon was, aber es ist natürlich abzugrenzen von den anderen Signalwegen, von den anderen Produktionswegen, wenn wir gleich drüber sprechen. Also die essentiellen Aminosäuren Tryptophan und andere Vorstufen von Vitamin B3 können hier dazu dienen, dass wir das erzeugen, de novo, also als neues Molekül. Relativ aufwendig für die Zelle, muss man sagen. Über Zwischenschritte nur möglich.
Braucht sie wahrscheinlich Energie wieder, ne? Oder?
Braucht sie definitiv Energie. Alles, das haben wir enzymatische Schritte, die hier notwendig sind, um natürlich wieder auch einen Verbrauch haben, ganz klar. Zweiter Weg, Salvage Pathway. Also da gibt es dann die NAD-Vorstufen, NMN und NR. Die kann man zur NAD wieder auch verändern. Also das ist eine Vorstufe, aber es ist schon sehr nahe dran. Da sind wir also mit einem sehr geringen Aufwand schon im NAD, wenn wir diesen Pathway beschreiten, diesen Weg. Und der dritte Pfad, Preishandler-Pathway, ist aus Niacin. Das sind also die drei Möglichkeiten der Synthese. Wobei eben der mittlere Pfad wahrscheinlich der ist, der der Zelle am bekömmlichsten, am leichtesten fällt, ja, am bekömmlichsten ist. Normale NAD-Werte vielleicht noch zum Abschluss hier von meinem Monolog. Es gibt verschiedene Tests, das muss man immer sagen, je nach Labor, ein bisschen immer unterschiedlich validiert. Aber für Männer sind so 22 bis 35 Mikromol pro Liter und bei Frauen ist es ein bisschen weniger, also 20 bis 31 Mikromol. Das sind also jetzt aus einem Testlabor von Molecular die Normwerte.
Ja. Das war jetzt wieder viel auf einmal. Du hast mir viele Fragen beantwortet, aber du hast auch wieder ein paar andere aufgeworfen, nämlich auch wieder so ein paar neue Substanzen ins Feld gebracht. Also einmal Vitamin B3, das Niacin, ne?
Richtig.
Dann NMN und NR. Die werden benötigt, um NAD herzustellen. Und jetzt kannst du meine nächste Frage ahnen. Ja, wo kommen die denn her?
Wo kriegen wir die wieder jetzt her? Ja, ja, es ist eh schwierig. Die muss man natürlich sich auch irgendwo besorgen.
Ja.
Also Nicotinamid und Nikotinsäure sind sehr ähnlich aufgebaute Moleküle. Ja? Sind alles Vorstufen von von NAD und sind alles Varianten von Vitamin B.
Nikotin ist wahrscheinlich, Rauchen ist wahrscheinlich super, ne? Da kriegt man
ist extrem günstig, vor allem für Sparring von den Radikale auch hergesehen. Also das ist natürlich besonders gesund hier. Nein, also Nicotinamid und Nikotinsäure, Vitamin B-Varianten. Gibt es verschiedene Untergruppen hier in der Familie der Vitamin Bs. Sie unterscheiden sich nur in einer chemischen Gruppe. Nicotinsäure hat eine Carboxylgruppe, COOH, kennt man vielleicht vom Alkohol, während Nicotinamid eine stickstoffhaltige Amidgruppe hat. Die beiden sind eben Vitamin B3, in dem Fall Abkömmlinge. Vitamin B3, du hast das vorher gesagt, Gerd, auch Niacin genannt. Ja. Sind sehr ähnlich im Aufbau, werden aber beide Moleküle irgendwie verstoffwechselt und ich sage mal so, also das Niacin Wir haben vorher gesagt, das hat so seine Tücken ein bisschen. Weil wenn man das zu viel nimmt, dann kriegt man Red Flush. Wird man ganz rot im Gesicht, wie ein Krebs. Habe ich einige Patienten schon gehabt, die glaubt haben, sie haben irgendwie eine anaphylaktische Reaktion und sind also schwer krank, aber in Wahrheit macht es gar nichts. Also es ist nicht gefährlich. Aber das ist so ein bisschen eine metabolische Tücke, die ziehen, aus meiner Erfahrung heraus. Aber zurück hier zur NAD-Synthese, über die wir eigentlich sprechen wollen. Also die Nikotinsäure ist der Ausgangsstoff für diese Preishandler, diesen Highway Richtung NAD. Da brauchen wir auf jeden Fall aber noch ein anderes Enzym. Dazwischen, du hast schon gesagt, Enzyme hier wieder mit Energieverbrauch. Da gibt es das NAPRT noch, was wir noch brauchen als Zwischenstation. Also das ist alles irgendwie noch ein bisschen verschachtelt, kann man sich vorstellen. Also immer wieder mal auf der Tabelle, also auf dem Diagramm nachschauen, empfiehlt sich hier.
Aber da ist das sehr übersichtlich. Nochmal so ganz kurz, dieses Nikotinamid und Nikotinsäure, Niacin, kriege ich alles über Ernährung über Supplementierung? Also, ne?
Ja, Vitamin B3 ist natürlich auch irgendwo in der Ernährung vorhanden. Genau. Aber in der Menge, in der wir es wirklich dann benötigen, ist eigentlich eine Supplementierung durchaus sinnvoll. Vor allem NMN, also NAD Plus, also eine gute Vorstufe, die sehr nahe dran ist, NMN. Wir wissen, dass wir eigentlich Supplementierung oft schon brauchen ab 40, wo wir die Spiegel schon nicht mehr haben. Also wenn wir die Tests laufen lassen bei mir in der Praxis, sehr, sehr häufig, dass die ein bisschen über 40 sind, schon ein Defizit haben. Also man muss sagen, das kann man dann nicht mehr rein essen. Das ist dann schon schwierig. Da ist Supplementierung sinnvoll. Vielleicht nebenbei noch erwähnt, das Niacin als Vorstufe vom NAD war eigentlich das erste, sag ich so, ein Medikament, unter Anführungszeichen, ist ja kein Medikament, ist ja ein Vitamin, aber mit dem man den LDL-Spiegel, also Cholesterinspiegel, senken konnte. In den 1950er Jahren schon entdeckt, hochdosierten Niacin senkt den Cholesterinspiegel und auch in meiner Praxis verwende ich das manchmal zusätzlich. Oder auch anstatt, wenn ein Patient sich zum Beispiel nicht erwärmen lässt für ein Statin. Manche wollen ja kein Statin, weil sie irgendwie gehört haben, das macht Probleme mit der Muskulatur und so. Wenn man es richtig verschreibt mit einem Coenzym Q10 zum Beispiel im Tandem, gibt es mal eh keine Probleme. Aber wir haben manche Patienten, die wollen also auf keinen Fall eins nehmen. Und da habe ich das in der Hinterhand. Da gebe ich dann hochdosiert Niacin und das funktioniert auch oft schon ganz gut. Ja, also es gibt dann natürlich im Alter weitere Themen, warum der NAD-Stoffwechsel nicht funktioniert optimal. Also die Synthese kann ein Problem sein, die enzymatische Weiterverarbeitung kann ein Problem sein, also auf dem Weg, ja, gibt es manchmal Schwierigkeiten, besonders dieses NAMPT-Enzym, was ich schon erwähnt habe, das ist der geschwindigkeitsbestimmende Schritt. Das heißt, das ist der wichtigste Bottleneck hier. Ohne den Schritt kommt man nicht vorwärts. Und es kann schon sein natürlich, dass man zu wenig Enzym da hat oder es gibt andere Probleme. Also da kann es einfach zu Verlangsamung oder problematischer Herstellung von NAD kommen. Und also da muss man eben schauen, dass man den Zellstress und die DNA-Schäden irgendwie trotzdem im Griff behält. Also wieder da vielleicht der Punkt Supplementierung, wenn es eh schon hakt in der Prozessierung, muss man zumindest schauen, dass man genug Substrat vielleicht im System hat. Ja.
Und da kommt dieses NMN auch ins Spiel, oder?
Genau, ist ja ein Liebkind von mir, verordne ich sehr, sehr gerne den Patienten, ist eben eine sehr enge Vorstufe von NAD. Das heißt, die Synthese zum NAD ist nicht schwierig für die Zelle, geht gut und da haben wir dann natürlich auch schneller mal den Level erreicht, den wir brauchen in den NAD Plus Tests, die wir auch durchführen.
Du hast jetzt auch schon erwähnt und ich habe es auch natürlich auch ein bisschen vorab gelesen und da lese ich immer NAD, NAD Plus, NADH. Ist das alles das Gleiche oder dasselbe oder sind das auch noch feine Unterscheidungen, auf die man achten muss, wenn man sich darüber informieren will?
Also man kann sagen, das NAD ist das chemische Rückgrat unabhängig von der Ladung. Also NAD ist schon mal ein ganz guter Begriff, den man eigentlich landläufig verwenden kann. NAD Plus und NADH sind das Redoxpaar. Die gehören zusammen. Also da werden die Elektronen hin und her geschoben zwischen den beiden von der reduzierten zur oxidierten Form. Also ich sage mal, NAD ist ein guter Begriff, den man eigentlich landläufig verwenden kann. Die Energie zwischen den beiden ist natürlich wichtig Und man muss halt schon sagen, dass natürlich das Redox-Paar, ja, man hat das eigentlich entdeckt damals, dieser Kollege Warburg. Ich habe einmal auch in der Metabolik über den gelesen, auch Nobelpreisträger. Unglaublicher Pionier auch in seinem Feld. Der hat dieses Redox-Paar entdeckt und hat aber dann auch gleich dazu gesagt, nein, eigentlich kann man eh nur NAD sagen, es passt schon.
Um es ein bisschen zu vereinfachen.
Um es ein bisschen zu vereinfachen, ja. Also das ist eigentlich die Begrifflichkeit, die man verwenden kann, problemlos.
Schöne Vereinfachung. Ich weiß, mein erster Chemieprofessor, der hat mal gesagt, wir hatten Chemie, Mediziner und Biologen zusammen, hat gesagt, ach, wissen Sie, wenn, als Nicht-Chemiker merken Sie einfach, es gibt 100 Elemente, das reicht für Sie. So eine Vereinfachung ist ja eigentlich...
Das ist immer ideal. Das ist immer ideal, weil das Ganze ist wirklich ein komplexer Kreislauf. Wie gesagt, hier immer ein bisschen Diagramm zur Hilfe nehmen. Viele Wege führen nach Rom, wenn es um NAD geht. Also da gibt es eben diese drei Pathways mit den verschiedenen Substraten. Ja, es ist wirklich nicht ganz simpel, muss man ehrlicherweise sagen.
Jetzt kommen wir mal wieder auf die Funktion und auf das, was euch, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wahrscheinlich am meisten interessiert, zurück. Ist ja gut, die theoretischen Grundlagen zu haben, aber wir haben beim letzten Mal gelernt, Funktionsverlust von Mitochondrien führt zu vielen Alterserscheinungen. Und das kann man ja auch messen. Mitochondrien nehmen ab, sie sind nicht mehr so leistungsfähig. Wie sieht es denn mit dem NAD aus? Gibt es dafür Daten, dass da ein Zusammenhang ist? Weniger NAD, mehr Altersschäden und mehr NAD fitter oder energiereicher?
Ja, also was auf jeden Fall vollkommen klar ist, ist, dass das Spiegel sinkt mit dem Alter. Dafür gibt es natürlich jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder die Produktion nimmt ab, oder es wird vermehrt abgebaut. Der Abbaumechanismus über CD38 ist was wir später noch beleuchten werden. Ja? Aber wahrscheinlich ist es beides. Mhm. Also man hat zu wenig, aber es wird auch mehr abgebaut. Der Cluster of Differentiation heißt CD, markiert verschiedene Zelltypen. Also ich bin mit dem schon sehr oft in Berührung gekommen. CD31 zum Beispiel ist der Marker für Endothelzellen. Es gibt auch spezielle Marker für verschiedene Stammzelltypen oder andere Zellarten, die man dann in der Durchflusszytometrie unterscheiden kann zum Beispiel. Ja. Und diese CD38 markierten Zellen, kannst du dir vorstellen, das steht wie so eine Antenne aus der Zellmembran raus. Und das eine ist halt 38, das andere ist 31 und so kann man Zellen unterscheiden, die ja eigentlich optisch identisch sind. Mhm. Flowzytometer, Durchflusszytometer. Mhm. Das braucht man quasi hier überhaupt, um sie orientieren zu können in diesen Massen von verschiedenen Zelltypen. Mhm. Ja. Und die CD38er, die sind halt Immunzellen, die Eindringlinge schnappen. Ja. Das ist sozusagen etwas, was natürlich dann auch Enzyme betreffen kann. Und ja, und da werden natürlich hier die CD38 wären besonders relevant im Abbau von NAD+. Das heißt, da müssen wir einen Hemmer eigentlich aufsuchen. Wir haben auch verschiedene Möglichkeiten. Durch Supplements wie Apigenin zum Beispiel diese CD38-Reaktion irgendwie zu unterbrechen. Und dann haben wir eben 50% mehr NAD zum Beispiel in einer Mauskontrolle, die dann diese Hemmung erfahren hat. Also es gibt Möglichkeiten, hier einzugreifen, auch abseits der Supplementierung, zum Beispiel eben durch Hemmung des Abbaus. Mhm. Auch ganz elegant, muss ich sagen. Mhm.
Jetzt hast du das sehr schön molekular beschrieben mit allen Facetten. Du hast auch eben nochmal die Normspiegel für NAD genannt. Kann man also auch messen, offensichtlich selber messen. Aber welche Rolle spielt das jetzt für mich im Alter? Also sehe ich das nur an den Laborwerten? Ich habe einen etwas zu niedrigen NAD-Spiegel oder würde ich das auch spüren?
Also vielleicht gehen wir die einzelnen Zelltypen ein bisschen systematisch durch und schauen uns an, wie die Wirkung ist auf die Zelltypen. Also ich bin mir sicher, dass du das spüren wirst, wenn hier die Supplementierung so weit passt, dass wir am idealen Niveau hier sind. Also in der Nervenzelle, natürlich die Nervenzelle ist immer Gehirn sofort, die Assoziation. Und da haben wir einen hohen Energiebedarf. Die Mitochondrien sind dicht. Und deswegen natürlich brauchen wir auch hier ordentliche NAD-Levels, weil wo viele Mitochondrien sind, da muss auch viel Atmungskette laufen. Und wir wissen, NAD ist ja ein wichtiges Coenzym in der Atmungskette. Mhm. Also das ist einmal ein wichtiger Punkt, die Gedächtnisleistung kann man damit verbessern. Das ist schon mal was, was einem schon mal auffallen könnte.
Mhm.
Aber gleichzeitig übertragen sich die Reize besser und man kann sogar manchmal ein besseres Hören erreichen durch eine ordentliche Supplementierung in der Nervenzelle.
Mhm.
Also da wären schon Möglichkeiten da, wo man sagt, da sehe ich eine oder nehme ich eine Veränderung wahr. In der Muskelfunktion ist es klar, wenn wir mehr ATP durch Mitochondrien generieren können, dann haben wir bessere Kontraktion der Muskeln. Das heißt, Muskeln funktionieren besser. Ist was, was wir natürlich aus unseren vorigen Folgen schon wissen, dass NAD da eine Rolle spielt und die Muskelfunktion natürlich hier verbessert werden kann. Ja. Im Herz-Kreislauf-System ist es auch so, das haben wir auch schon gelernt, dass natürlich hier extrem viele Mitochondrien konzentriert sind. Das heißt, hier haben wir wirklich unendliche viele Zellkraftwerke und die benötigen, also immer wo viele Mitochondrien sind, brauchen wir viel NAD. Das heißt natürlich auch hier Herzmuskel, klassischer Abnehmer von erhöhtem NAD-Angebot. Ganz wichtiger Treibstoff, sage ich mal, für den Herzmuskel, der ja extrem belastet ist. Man muss sich vorstellen, wie oft pumpt so ein Herz im Leben, das ist ja unglaublich, ne? Unaufhaltsam, die ganze Zeit. Und das muss ja irgendwie auch angetrieben werden und da ist NAD ein wichtiger Punkt. Und ja, also dann sozusagen, jetzt haben wir viel geredet über die Energie. Ne? NAD ist ja mit Energie immer sehr, sehr stark in der Beziehung, aber es gibt auch noch andere Themen, eben die Reparaturmechanistik. Das ist ja immer so dieses Zweierlei. NAD ist immer ganz wichtig, wenn es um Energie geht, aber ist auch ganz wichtig, wenn es um Reparatur geht.
Und ist deswegen NAD so ein häufiger, jetzt inzwischen Forschungsschwerpunkt für die Altersforschung, für die Langlebigkeitsforschung?
Ja, also Stichwort Sirtuine und PAPS, wir haben es beides schon erwähnt.
Ja.
Das sind natürlich die absoluten Reparatur. Du hast Superhelden damals, glaube ich, gesagt in unserer vorigen Folge. Also wenn wir von Sirtuinen sprechen, dann müssen wir eben sagen, es gibt 7 davon und sie sind wirklich die Langlebigkeitsmaschinen schlechthin, die einfach NAD als Treibstoff brauchen. Ja? Also ohne NAD, in den NAD-Spiegel, können wir hier keine Sirtuin-Funktion erwarten. Und das ist natürlich ein Riesenproblem.
Mhm.
Ja? Und die PAPS genauso. Also die sind auch Reparaturmeister, die von der NAD-Situation abhängen. Das heißt, hier müssen wir wirklich sagen, das ist hochrelevant für unsere Zellkompetenz, die PAPS. Die haben einen wirklich komplexen Namen. Belassen wir es einmal bei dem Wort PAP, oder?
Ja.
Also ich verrate nur so viel, es gibt mehrere davon, PAP 1 und 2. Die spielen hier eine wichtige Rolle in der Reparatur, das haben wir gesagt. Und damit kann man eigentlich schon sagen, da haben wir schon viel dann auch drüber gelernt. Vielleicht noch ein Kommentar. Wenn wir sehr wenig NAD haben, dann wird eben PAP 1 auch abgebaut. Ja?
Mhm.
Das heißt, dann verlieren wir wirklich eine Möglichkeit zur DNA-Reparatur, ja. Also das ist auch schon ein wichtiger Punkt. Also dann kann PAP wieder aktiv werden, aber es braucht einfach wirklich auch das NAD als Hintergrund, um überhaupt zu arbeiten. Das kann uns natürlich schon einschränken in unserer Funktion, in der Reparaturfunktion. Ja.
Mhm.
Also ich glaube, es ist eine extrem komplexe Zweischneidigkeit, aber einfach hier, ich glaube, Take-Home ist Reparatur und Energie.
Mhm.
Und das sind ja eigentlich 2 der 3 Zellkompetenzen. Ne?
Ja.
Das also ist schon, also mal,
schon viel.
Ist nicht wenig,
ja, ja.
Was wir durchs NAD hier direkt beeinflussen können.
Diesen Begriff Sirtuine, kommen wir mal langsam vom NAD auch zu den Sirtuinen, den haben wir schon häufig gehört. Du hast eben erwähnt, es gibt 7 verschiedene und sie brauchen eben für ihre Arbeit das NAD. Und es gibt inzwischen sogar, habe ich gelesen, eine Sirt-Food-Diät. Und wer Adele kennt, weiß, dass sie damit sich selbst etwas Gutes getan hat und hat gesagt, sie hat ganz viel Gewicht abgenommen. Jetzt, was ist eine Sirt-Food-Diät? Klär mich mal auf oder uns alle.
Ah, ja, ich bin immer nicht so der Mega-Fan von dieser Sirtfood-Diät, aber das war damals natürlich, wie die Adele schlank geworden ist. Da war natürlich auch die plastische Chirurgie, glaube ich, nicht ganz weit entfernt. Ne? Vielleicht hat er ein bisschen mitgemischt da meine Kollegen. Also das kann ich mir schon vorstellen.
Du warst es nicht.
Ich war es leider nicht. Aber ich sage mal so, also allein die Sirtfood-Diät, ich weiß es nicht. Also, ja gut, aber hat natürlich unglaubliche Presse gehabt dann durch Adeles Transformation, muss man sagen. Und es geht um die Maximierung der sekundären Pflanzenstoffe in der Nahrung. Wir haben schon ein bisschen drüber geredet. Resveratrol, Quercetin und so weiter. Plus Fastenregime, ja. Es ist natürlich eigentlich vom Ansatz her schon smart. Mhm. Ja, schon smart. Aber es ist, glaube ich, schwierig, Sirtuin-Aktivatoren in einem Level zu sich zu nehmen, dass es wirklich zellbiologisch relevant ist, durch Nahrung allein. Mhm. Das ist, glaube ich, schwierig. Ich meine, unterstützend super. Also viel Gemüse, Spinat, Brokkoli, Nüsse, Tofu. Klar, da gibt es einiges, was man essen kann, was reich ist. Oder die klassische Blaubeere wird gerne erwähnt. Ja. Blaubeere ist auch Sirtuin.
Ich habe in diesem Zusammenhang auch gehört, dass sie betont hat, dass Rotwein in unbegrenzten Mengen zu der Diät gehört. Ist das so?
Ja, also natürlich, wir haben eh damals gesagt, du hast ja mich aufgeklärt über den Burgunderwein.
Genau, genau. Hast du inzwischen mal welchen getrunken?
Ich habe ganz große Probleme mit dem Rotwein.
Ja, ich weiß, aber es ist doch für die Gesundheit.
Ja, ich muss wirklich, ich weiß, was das Problem ist. Ich glaube, ich habe keinen ordentlichen Sommelier als Mentor wie dich. Du musst mit mir mal einen ordentlichen köpfen, dass ich vielleicht mal einen Zugang finde zu diesem wunderbaren Getränk.
Das ist hiermit abgemacht.
Ja, ich tue mir da schwer. Also ich habe wirklich keine große Rotweinvorliebe. Aber vielleicht kann ich es ja mal entwickeln noch unter deiner Aufsicht.
Wir machen das. Und am nächsten Morgen führst du mich in die österreichischen Kaffeesorten ein.
Kaffeesorten, ja. Oder ja, ich trinke sonst immer gern auch irgendwelche Weißweine. Aber ich habe da noch nicht den Zugang gefunden zum Rotwein. Aber vielleicht arbeiten wir da dran, eben für den Podcast und alles für unsere Zuseher und Zuhörer. Natürlich.
Alles für die Langlebigkeit. Ob wir dann hinterher über diesen Abend berichten, das entscheiden wir dann spontan, das oder?
Entscheiden wir, ja, je nachdem, mal aufgegriffen werden irgendwo dann im Rotwein. Rotwein-Wahnsinn.
Du sagst also, ob so eine alleinige Sirtuin-Diät wirkt, das ist fraglich, oder?
Ja, ich denke mir halt immer, was die essen müsst von diesen Dingen, dass das relevante zellbiologische Auswirkungen hat, das ist halt enorm. Und da habe ich immer meine Zweifel. Wobei aber eben die Idee hier schon die richtige ist. Also diese Nahrungsmittel sind gesund. Wenn sie das noch kombiniert mit einem robusten Fastenregime, super. Und wenn sie dann noch ein bisschen sozusagen Sport treibt etc., das ist ja eine fantastische Kombination. Aber die Sirtfood-Diät hier als den Heilsbringer ganz alleine, ja, das ist schwierig. Ja. Das kommt mir schwierig vor.
Also wir beide sind ja Fans von 16:8 Fasten.
Ja, große
also
Fans.
Also 16 Stunden Fasten, 8 Stunden Essen. Und also ich bin dann ganz beruhigt, dass das ja offensichtlich ganz gut für meine Sirtuine und auch für die NAD-Spiegel ist. Aber wenn man jetzt noch zusätzlich was machen will und nicht immer so eine Sirtuin-Diät machen will oder Sirt-Food, welche Möglichkeiten siehst du denn noch, um die NAD-Level im Alter hochzuhalten oder wieder hochzubekommen, wenn sie mal runtergegangen sind?
Also vieles, was wir überhaupt als Lifestyle-Maßnahme für Langlebigkeit definiert haben in unseren vorigen Folgen, ist auch hier relevant. Und lustigerweise gibt es wirklich jeweils auf NAD abgestimmte Studien und auch Einsichten, die wir hier zitieren können. Zum Beispiel, wir haben vorher dieses Enzym, dieses Bottleneck-Enzym NAMPT erwähnt und das zum Beispiel kann man mit Sport, kann man die Aktivität dieses Enzyms steigern. Schon einmal eine gute Idee, haben wir schon einmal eine Sache getan. Klar, aber schlagkräftiger meiner Meinung nach hier die Supplementierung der Vorstufen, also NMN zuallererst, aber auch NR, Vitamin B3, also Niacin, und seine Abkömmlinge, vielleicht L-Tryptophan, eben als hier essentielle Aminosäurevorstufe, haben wir auch erwähnt hier. Ne? Also da haben wir natürlich schon einiges gesehen und es gibt da auch schon die ersten Menschenstudien, die eigentlich diese NAD-Vorstufen behandeln und man sieht da zumindest schon einmal, dass man eigentlich keine Nebenwirkungen hat, keine Probleme hat und natürlich schon die ersten symptomrelevanten Data Points auch hier, also zum Beispiel Insulinsensitivität kann man hier verbessern. Also da wird halt in verschiedensten Studien werden verschiedene Aspekte jetzt schon beleuchtet und man merkt, da kann man schon einiges tun mit so einer Vorstufensupplementierung. Also finde ich immer recht elegant. Also man muss ja nicht unendlich davon einnehmen, aber es ist schon gut, sich da nicht rein auf die Ernährung jetzt, wenn wir wieder von der Sirtfutter reden, nur zu verlassen. Das glaube ich ist gut. Ja, und die Abbauhemmung, wir haben ja vorher die CD38er-Achse erwähnt und auch schon erwähnt, dass das Apigenin hier hemmend eingreift. Das wäre auch eine Möglichkeit, also wieder Supplement. Nicht zum Vorstufen zuführen, sondern eher zum Vermindern oder ja, Unterbrechen dieser Abbaureaktion. Das ist natürlich schon, da kann man es in die Zange nehmen. Man könnte ja zum Beispiel Vorstufe supplementieren, gleichzeitig mit Apigenin den Abbau hemmen, hat man schon viel getan. Mhm. Ja, ein bisschen sporteln noch, um die Enzymreaktion zu boosten und dann ist eigentlich schon eigentlich was passiert. Ja.
Kann ich das Apigenin auch aus der Nahrung zu mir nehmen oder reicht das nicht?
Reicht auch wieder eher nicht. Ja. Mhm. Also wenn man da signifikante Effekte sehen will, ist auch die Supplementierung sicher notwendig. Ja. Mhm. Ja, damit es noch ein bisschen komplizierter wird in Sachen Supplementierung, haben wir hier noch eins meiner absoluten Lieblingsmoleküle zur Hand, das Ipigallocatechin-Galat ist der Inhaltsstoff des Grüntees. Mhm. Verordne ich eigentlich regelmäßig meine Patienten, aber in Form von Grüntee. Also ich mag es lieber, wenn sie es trinken, als wenn sie es einnehmen. Mhm. Es ist gar nicht so ungefährlich, wenn man es überdosiert. Man kann Herzprobleme bekommen davon, also auch Herzrhythmusstörungen. Das kann beim Tee nicht passieren. Da kann man 2 Liter trinken. Der Stoffwechsel, der reguliert das selbst. Und da muss ich halt sagen, da bin ich ein Riesenfan von EGCG, wie es abgekürzt wird, Ipigallocatechin-Galat.
Aber ich mag es gerne, wenn du es aussprichst.
Findest du es schön, wenn
ich es sage? Ja, du sagst es wirklich sehr schön. EGCG ist so unromantisch.
Jahrelang geübt. Ein furchtbares Wort. Aber es ist, so schwierig das Wort ist und so furchtbar, so stark sind seine antioxidative Eigenschaften. Und da muss ich halt sagen, da ist es mir wert, das Wort zu üben. Es ist wirklich ein super Molekül, ganz einer wirklich meiner Favorites, muss ich sagen. Und hilft eben der NAD-Herstellung wieder über diesen Rate-Limiting-Step, NMNAT, also dieses Enzym kann man hier ein bisschen in seiner Tätigkeit stimulieren.
Wird aber viel dran geforscht auch im Moment noch, ne? Das scheint auch im Moment so ein bisschen in den Fokus zu kommen.
Du meinst das Ipigallocatechin-Galat?
Ja! Ich wollte es nochmal provozieren.
Ja. Nein, wird tatsächlich viel beforscht, ist auch lebensverlängernd, isoliert im Wurm schon gezeigt worden. Funktioniert also wirklich hier ganz, ganz großartig als Langlebigkeitsmolekül, auch mit sich selbst nur. Aber hier sehen wir es ja im Kontext als NAD-Booster und das ist auch was natürlich hier zum Beispiel im Bereich neurodegenerative Erkrankungen, Alzheimer, Parkinson, was aktuell studiert wird, ja. Senkt den Cholesterinspiegel, hat man schon gezeigt. Und das ist was man nicht zu unterschätzen hat. Wie gesagt, ich erinnere nochmal dran, Ipigallocatechin-Galat, Grüntee. Mhm. Also so viel Grüntee trinken, wie es irgendwie geht. Mhm. Ich trinke so Oolong-Tee, der ist nicht so harsch im Geschmack, ein bisschen milde. Das schaffe ich. Ich bin nämlich nicht so ein Fan vom Grüntee, eigentlich vom Geschmack.
Weißt der ist so ein bisschen grasig. Ja, was ist da gut mit Matcha-Tee?
Ja, super. Ich trinke zum Beispiel bei mir in Schwabing in der Nähe von meiner Praxis gibt es einen Matcha-Coffeeshop. Ich trinke jetzt nur mehr Matcha-Kaffee. Ja, ist zumindest der grüne Grüntee-Pulver drinnen. Ich meine, Ipigallocatechin-Galat ist sicher gescheiter im Loose Leaf. Wie gesagt, da meine Wahl Oolong, weil eben nicht so krass im Geschmack. Das schaue ich dann auch in größeren Mengen. Einfach mal probieren.
Ja.
Einfach mal probieren. Man gewöhnt sich an alles im Leben.
Ja. Also ich finde es großartig, dass du uns über Ipigallocatechin-Galat so schön aufgeklärt hast.
Nein, ist was Schönes. Und jetzt haben wir eben viel geredet über NAD und seine Vorstufen, wie können wir es antreiben, die Produktion, Rate-Limiting Steps, wie können wir die beschleunigen, alles das. Den Abbau haben wir besprochen, CD38. Jetzt noch ein Punkt, weil es nämlich super gehypt auch wird und wo ich relativ viel auch Nachfrage von den Patienten sehe, NAD-Infusionen.
Ja.
Weil wir haben ja eigentlich gesagt, NAD, Vorstufe etc. brauchen wir oder Abbauhemmung, weil man können sie nicht wirklich zuführen. Das stimmt, also zum Schlucken ist schwierig. Also das hat eigentlich keine Bioverfügbarkeit. Das bringt nicht wirklich was. Das heißt natürlich, okay, machen wir Infusionen.
Mhm.
Ja? Okay, es gibt schon Nachweise jetzt mittlerweile, dass das den Spiegel auch steigert. Also es dürfte schon funktionieren. Aber natürlich, aufwendig, sehr kostspielig. Und natürlich orale Supplementierung mit der Vorstufe eigentlich mindestens genauso gut. Also ich rede jetzt ein bisschen gegen mein eigenes Business, weil
ja.
diese Infusionen sind teuer und da kann man eigentlich relativ gut Geld damit verdienen.
Aber
irgendwie muss ich schon sagen.
Hast du ein ethisches Herz?
Naja, ich meine, wenn einer jetzt sagt, ich will sofort zack, bumm, alles machen, was geht, klar, dann sehe ich das ein. Aber,
ja.
aber eigentlich jetzt, ich selbst zum Beispiel finde auch, diese Supplementierung oral, die ist doch eigentlich wunderbar. Ja.
Du hast es eben schon bei anderen Substanzen erwähnt. Kann man NAD oder auch die Vorstufen, kann man es überdosieren? Kann man es übertreiben?
Ja, es ist zum Teil schon auch vorgekommen. Also jetzt die... es ist mehr so im Bereich der subjektiven Wahrnehmung. Ich habe schon gehabt, also jetzt keine gefährliche Geschichte, aber dass Patienten sagen, was, sie sind so aufgedreht, ja, sie fühlen sich so fahrig irgendwie, richtig so nervös fast. Ja. Das habe ich schon gesehen.
Mhm.
Das ist dann offensichtlich ein Ticken zu viel.
Mhm.
Ich habe andere Patienten, die genießen diesen Zustand. Weißt, die waren vorher in ein bisschen so einer Lethargie vielleicht und die sind so aufgedreht jetzt und finden das einfach großartig. Sie sind zurück in ihrer jugendlichen Energie und lieben diesen Zustand. Aber handvoll Mal.
Energetisch, aber ohne jetzt, ja, sagen wir mal, den Blutdruck hoch zu pushen.
Ja,
oder
es ist ungefährlich, aber auch bei der Infusion,
ja.
wenn du die Infusion zu schnell verabreichst, ja. zum Beispiel zu schnell gibst, dann kann das sein, dass der Patient ein bisschen unruhig wird. Also
ja.
da ist auch das dauert einige Stunden, so eine Infusion zu geben. Das kann man nicht einfach so reinlaufen lassen, zack, zack. Das geht nicht. Also es hat ein bisschen dieses Aktivierende, was ja eh eigentlich grundsätzlich die Idee ist.
Ja,
also,
ja, ja.
Aber ja, man darf es nicht übertreiben, sonst fühlt man sich immer so ein bisschen so unter Strom.
Ganz zum Schluss, also wenn man sich jetzt besonders unter Strom fühlt oder eben wenn man sich sehr lethargisch fühlt, würdest du empfehlen, die NAD-Spiegel zu messen und wie macht man das?
Also das empfehle ich tatsächlich immer jedem einzelnen Patienten, der zu mir kommt. Also es gibt ja mittlerweile von Molecular einen fantastischen Test, um das zu messen, der auch gar nicht so teuer ist, muss man sagen. Da hat es früher einen gegeben, wo man immer alle Proben nach Amerika schicken musste, war extrem teuer, weil natürlich auch schon alleine diese Logistik dahinter aufwendig war. Das muss man jetzt nicht mehr tun. Also das ist ja eine europäische Variante, die erstens schneller ist, billiger ist und da genauso gut eben das Readout gibt. Also das empfehle ich jedem. Das heißt, bevor wir irgendwas machen, um den NAD-Spiegel zu verändern, ob das jetzt eine Vorstufensupplementierung ist oder irgendeine Infusion ist oder was auch immer, you can only manage what you measure. Das ist auch der Spruch in der Medizin auch, aber auch in der Wirtschaft eigentlich. Gell? Es gilt eigentlich für alle möglichen Sachen. Ich bin immer großer Fan der Diagnostik. Also erstmal Diagnostik machen, weil das informiert die Therapie und dann hast du eine ultrapersonalisierte, zugeschnittene, perfekt abgestimmte Therapie, wenn die Diagnostik passt. Das heißt, long story short, jeder eigentlich sollte hier den Test machen und dann supplementieren und dann wieder testen und schauen, wie ist der Level und dementsprechend die Therapie. Ja, justieren.
Das war ein Ritt durch den NAD-Stoffwechsel und euch lieben Zuschauerinnen und Zuschauern empfehle ich diesmal wirklich sehr intensiv, schaut euch nochmal die Shownotes an. Dominik hat es ja schon gesagt, da ist auch ein Diagramm drin, so ein Schaubild, dass man das alles nochmal nachlesen kann, weil das war sicherlich viel theoretischer Stoff, aber du schaffst es ja auch immer, diesen vielen theoretischen Stoff erstens sehr anschaulich darzustellen und ich habe ja auch schätzen gelernt, deine Zusammenfassungen.
Die sind natürlich brillant.
Die sind brillant. Das stimmt Wort für Wort auf den Punkt. Und du schaffst es ja auch immer, wenn ich dir sage, mach nur 3 Punkte, schaffst du es ja auch immer, maximal 7 zu machen.
Ja, vielleicht mache ich heute 6 bis 8.
Okay.
Schau mal.
Leg los.
Also ich versuche es mal mit 3. Also die NAD-Stoffwechsel-Exkursion heute, da haben wir gemerkt, die ist kompliziert. Sehr kompliziert. Du hast schon gesagt, wir brauchen das Diagramm, sonst verlieren wir sowieso die Kontrolle hier. Das heißt, hier muss man einfach sagen, kleine Take-Home, die Basics helfen auch schon. Sport, Fasten, beides bringt den NAD-Spiegel rauf. Mal Punkt 1. Höhere NAD-Spiegel haben schon tolle Effekte gezeigt, gerade natürlich im Tier, wo man immer früher ein bisschen ist mit den Erkenntnissen, aber auch die Menschenversuche sind am Laufen, wo wir auch schon ganz schöne Daten erhoben haben mittlerweile international. Kommt eigentlich alle paar Wochen mal eine neue Studie raus. Also ich glaube, da laufen aktuell unglaublich viele Studien und wir sehen natürlich, dass wir da Effekte erzielen können. Also von dem Molekül werden wir sicher noch was hören im Menschen. Und zu guter Letzt, wir haben jetzt viel darüber geredet, es gibt viele Möglichkeiten, den NAD-Spiegel zu steigern. Vorstufensupplementierung, Einnahme von Nahrungsergänzungsmitteln funktioniert sehr gut. Natürlich kann man auch den den, der sozusagen die Synthese steigern durch diese Supplements oder man kann auch den Abbau runterregulieren. Man kann auch eine Infusion geben. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, aber wie gesagt, hier pragmatisch gesagt, die orale Supplementierung ist sehr, sehr effektiv.
Bist du schon fertig?
Ja.
Wahnsinn.
Waren eh nur 6, 8, 10, 12 Punkte.
Das war kurz und knackig.
Ja.
Dominik.
Für die Masse an Info vorher geht's.
Es war mir wieder ein Fest heute mit dir. Vielen Dank dafür.
War wirklich wunderbar, Gerd. Ich danke dir. Wir werden bald fortfahren mit unserer Reise. Wir haben ja noch so eine schauerliche Episode noch.
Ja, es ist noch was.
Oder die Halloween-Special, aber Halloween ist schon vorbei.
Schon so oft, ja, Halloween ist jetzt schon lange vorbei, aber das ist vielleicht schon ein Vorgriff auf das nächste Halloween 2024. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, da wollen wir nochmal über die Untoten reden, über die Zombie-Zellen. Das wird unsere nächste Folge und ich verspreche euch, es wird nicht so schauerlich, wie es im Moment klingt. Und es ist, glaube ich, ganz gut, über die Zombie-Zellen Bescheid zu wissen. Das erwartet euch also beim nächsten Mal. Wenn ihr bis dahin Fragen habt, schreibt uns gerne unter podcast@beyondlifespan.de. Und schreibt uns auch gerne eure Kommentare. Waren wir zu kompliziert? Waren die Zusammenfassungen von Dominik zu kurz vielleicht? Also wir sind ganz gespannt auf eure Kommentare und wir freuen uns sehr über positive Bewertungen, wenn euch diese Folge gefallen hat. Von mir aus war es das, Dominik.
Ja, ich freue mich wirklich auf die Zombie-Zell-Episode. Ja. Also noch die Stammzellen. Eigentlich einer meiner absoluten Lieblingsthemen. So,
bis dahin haben wir zwei Dinge gemacht. Wir beide haben zusammen Rotwein getrunken und du hast kalt geduscht.
Und vielleicht endlich den Husten abgelegt.
Ja, bis dahin.
Quercetin-Überdosierung ist die nächste Strategie.
Okay, hier. Mach's gut, Dominik. Bis dann.
Gerd, bis dann. Ciao.
Tschüss.
Ich hoffe, es hat euch unser Podcast gefallen. Falls ja, bitte folgen und auch gerne teilen. Wir freuen uns über jede Zuschrift von euch zu den Themen, die wir betrachten, Fragen, bitte E-Mails jederzeit schicken an podcast@beyondlifespan.de. Und wenn ihr mehr wissen wollt, gerne unsere Shownotes studieren. Da findet ihr alle Studien, die ich zitiere und auch noch andere Materialien, die euch helfen, die Themen noch genauer zu beleuchten. Bis zum nächsten Mal.